Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
Wart ihr eigentlich schon mal alleine auf Reisen? Also nicht nur so ein bisschen mal ein oder zwei Tage, sondern wirklich so richtig, richtig lange? Viele Menschen fürchten sich ja so ein bisschen davor, dass man dann auch einsam sein könnte und irgendwie sich so ein bisschen alleine fühlt. Andere finden, das ist eigentlich die einzig wahre Art zu reisen. Anna Zirner ist so eine. 60 Tage, 60 Nächte, so lang war Anna letzten Herbst in den Bergen unterwegs. Fast immer allein, manchmal mit ein bisschen Gesellschaft, ist sie 1900 Kilometer insgesamt zu Fuß durch die Berge hoch und runter gekraxelt. In 5 Ländern, Slowenien, Österreich, Italien, der Schweiz und Frankreich. Ich habe mit Anna mal über Einsamkeit und Meditation beim Gehen gesprochen. Aber als allererstes wollte ich von ihr wissen, Anna, wie sahen deine Füße aus nach der Wanderung?
Na wunderbar. Denen ging es total gut.
Keine Blasen, keine Fleischwunden, keine Druckstellen?
Nein, überhaupt nicht. Also vor allem, also wenn ich nach 60 Tagen sowas hätte, dann wäre es wirklich bedenklich. Nee, wenn, dann hat man sowas ganz am Anfang. Aber ich habe so ein bisschen so einen Fußvorbereitungsfetisch.
Wie sieht der aus?
Ich habe sehr gezielt meine Füße trainiert und sehr gezielt meine Füße gepflegt, auch unterwegs. Also ich habe vorher zum Beispiel, war ich ganz viel barfuß wandern. Ich gehe überhaupt gerne barfuß, das trainiert die kleine Fußmuskulatur und ist deshalb gerade für lange Touren sehr gut. Man kann auch mit so Geschichten wie Theraband oder so kann man die Bänder trainieren. Blasen vorbeugen kann man natürlich sich einfach gut um die Haut kümmern. Man kann unterwegs, habe ich zum Beispiel jeden Abend eingecremt meine Füße und auch so ein bisschen massiert, dass das halt alles stimmt. Und ich habe unterwegs auch gewechselt zwischen meinen Bergschuhen, die ich halt sonst eigentlich immer anhatte, und auf ganz einfachen Strecken habe ich zwischendrin so Barfußschuhe angezogen, was halt einfach gut ist, weil den Füßen dann nicht so langweilig wird.
Und hast du dabei immer so einen riesen Rucksack mitgeschleppt oder hast du dich bewusst auch da begrenzt auf wenige Sachen, die du mitgenommen hast?
Ich habe immer einen Rucksack, meinen Rucksack dabei gehabt. Da war immer alles drin, was ich gebraucht habe. Ich habe nicht mehr und nicht weniger gebraucht. Und der Rucksack hat zwischen 11 und 13 Kilo gewogen und ist ein 35-Liter Rucksack, also insgesamt schon recht klein. Ich habe mich sehr begrenzt, aber es ist ziemlich schön und erstaunlich zu merken, wie wenig man eigentlich so braucht, wenn man unterwegs ist.
Hast du dann immer gewaschen oder wie hast du es mit Klamotten gemacht?
Genau, ich habe unterwegs gewaschen. Ich hatte so eine biologisch komplett absetzbare Seife dabei und konnte deshalb auch in Bächen oder so waschen. Genau, oder manchmal, wenn ich im Tal war. Zweimal hatte ich sogar die Möglichkeit, in einer Waschmaschine meine Sachen zu waschen.
Und gab es irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen, das ist mein kleiner Luxus, da kann ich nicht drauf verzichten?
Ja, wobei das jetzt nicht so viel Gewicht dann bedeutet hat. Also der eine Luxus, den ich mir geleistet habe, ist, dass ich ein größeres Handtuch mitgenommen habe, aber trotzdem auch so ein Trekking-Towel, also so ein kleines,
Mikrofaser-Ding.
Die sind natürlich sowieso nicht so toll. Aber davon hatte ich dann einfach ein großes dabei, weil ich dachte, Mann, wenn man irgendwie draußen duscht unter einem Wasserfall, ist es halt schon schön, wenn man sich danach in ein großes Tuch einwickeln kann. Ansonsten hatte ich dabei zum Beispiel eine kleine Sternkarte, weil ich so eine drehbare Sternkarte, weil ich unterwegs Sternbilder gelernt habe. Das ist jetzt auch nichts, was irgendwie überlebenswichtig ist. Und das Dritte, was mir noch so einfällt, ist eine Freundin von mir, die auch selber sehr viel draußen unterwegs ist und lange draußen unterwegs ist, hat mir so ein ätherisches Öl gemixt. Das klingt jetzt so ESO, war es aber gar nicht. Das ist einfach deshalb ganz großartig. Es war so ein Orangen-Minzöl, weil der Geruchssinn sich so steigert durch das viele draußen sein und es einfach total wohltuend ist, gerade wenn man mal zwischendrin ins Tal muss, wo es dann grundsätzlich stinkt, wenn man so ein bisschen davon irgendwie auf dem Handgelenk hat. Das ist so ein bisschen wie ein gutes Parfum, nur dass es nicht so scharf ist wie ein Parfum.
Du hast jetzt eben schon gesagt, so wenn du dann mal draußen geduscht hast, du warst ja von August bis September unterwegs. Das ist ja auch schon ganz schön kalt so, ne? Du hast aber trotzdem auch immer draußen geschlafen, richtig?
Ja, naja. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das so auf Biegen und Brechen gemacht. Also ich hatte mir da ja nichts zu beweisen oder so. Also das war natürlich von Anfang an der Plan, immer in Anführungszeichen draußen zu schlafen. Aber es war auch von Anfang an klar, dass ich mich da jetzt nicht quälen werde. Und es gab schon die eine oder andere Nacht, also wenn zum Beispiel klar war, dass es total gewittern wird nachts oder dass es einfach irgendwie weniger als minus 10 Grad hat, also noch kälter ist, dann habe ich mich dazu nicht gequält. Und es gab auch so Tage, wenn ich zum Beispiel im Tal war, da fühlt man sich einfach nicht wohl, wenn man draußen schläft. Weil einmal habe ich auf einem Kinderspielplatz übernachtet. Das war schon seltsam, weil sobald man im Tal draußen
schläft.
Auch
für die Eltern.
Ja, naja, gut, ich bin da so spät angekommen und so früh wieder weg gewesen, dass das, glaube ich, niemand mitbekommen hat. Aber man fühlt sich dann doch sehr schnell wie so ein Klochard, wenn man dann irgendwo unten draußen schläft, wohingegen das oben eigentlich nie der Fall ist. Aber ja, also ich habe schon ab und zu drinnen geschlafen, aber ich habe einfach immer lieber draußen geschlafen. Also wenn es irgendwie ging, habe ich draußen geschlafen.
Sag mal, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, gerade das zu machen?
Ich bin nicht so der Strandurlauber, war ich noch nie. Wenn ich mal an den Strand fahre, dann fahre ich zum Surfen. Ich bin grundsätzlich einfach nicht, ich entspanne mich nicht im Rumliegen. So funktioniere ich nicht. Und es gibt immer wieder Leute, die denken, das hätte damit zu tun, dass ich halt nicht zur Ruhe komme, aber das stimmt nicht. Ich komme zur Ruhe im Gehen zum Beispiel. Ich komme zur Ruhe in der Bewegung, weil das Gehen auch was ich unterwegs erst so deutlich gelernt habe, was wahnsinnig Meditatives hat und man sich selbst und auch allem um sich rum durch das Gehen einfach sehr nahe kommt und einen Rhythmus in sich lernt, der wahnsinnig beruhigend sein kann. Und Thailand interessiert mich sowieso jetzt nicht so, gerade weil das so ein Massentourismusort ist. Das hat mich noch nie wirklich gereizt, solche Orte. Ich suche immer eher nach den Orten, wo nicht so viel los ist, weil ich dann auch das Gefühl habe, ich komme mehr mit den Orten in Kontakt.
Ich meine, das ist ja auch was viele von Pilgern so sagen, ne, dass sie da selber mal in Ruhe über Sachen nachdenken können. Du hast es aber ja auch, was ich sehr interessant finde, noch spezieller gemacht. Ne? Du hast dir ja immer ein bestimmtes Thema für eine bestimmte Etappe gegeben, also zum Beispiel sowas wie Rhythmus oder Atmen oder Geduld. Warum gerade diese Themen und wie hast du dich dann überhaupt damit beschäftigt?
Also für die Themen ist es so, dass ich einfach gerne das, was ich tue, mit etwas verbinde, worüber ich dann nachdenken kann. Also genauso wie ich nicht so die Strandurlauberin bin und nicht so ein Fan des Nichtstuns für die Entspannung, mag ich es eben gerne, auch gedanklich was zu tun zu haben oder mental mich mit was beschäftigen zu können. Und diese Themen, die ich mir unterwegs für die Etappen gewählt habe, die kamen auch daraus, die sind mir so wie zugefallen eigentlich, weil die kamen in der Vorbereitung einerseits daraus, dass das Gebirge, durch das ich dann jeweils gegangen bin oder das, was ich über dieses Gebirge wusste oder auf Bildern gesehen habe, zum Beispiel Themen inspiriert hat. Also Beispiel die Dolomiten. Die Dolomiten sind ja bekannt, auch kennt ja auch jeder so Bilder von den Dolomiten als sehr massive, sehr felsige Berge. Und für mich sind das irgendwie sehr ehrliche Berge, sehr aufrechte Berge. Und das ist was, was ich total gerne mag. Und deswegen war das Thema Ehrlichkeit, was dann auch schnell, ja, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit war ein Thema, was ich für diese Etappe gewählt habe. Andere Gründe waren aber auch zum Beispiel, dass ich dachte, ja, okay, 7. Etappe, wer weiß, vielleicht brauche ich da dann mal Geduld. Und dann habe ich halt Geduld genommen, auch weil ich von mir selber kenne, dass ich eher ein ungeduldiger Mensch bin und es irgendwie schön war, die Aussicht zu haben, mich nach 7 Etappen oder bei der 7. Etappe mal damit zu beschäftigen, ob das gut ist, dass ich ungeduldig bin oder nicht. Oder auch was die Geduld mit der Gegend um mich herum zu tun hat, inwiefern sich das Thema innen mit dem Thema außen verbindet.
Hast du das dann immer so aufgeschrieben oder gezeichnet oder hast du das so nur im Kopf gemacht quasi?
Ich habe vieles im Kopf gemacht, aber ich habe schon auch vieles aufgeschrieben. Also ich habe geblockt unterwegs, ich habe jeden Tag geschrieben. Das war auch was mir sehr schnell sehr wichtig geworden ist, weil das Schreiben für mich eine Art von Reflexion ist oder gerade das Schreiben für andere eine Art von Reflexion ist, wo man nochmal sehr detailliert und genau nachdenkt und auch formuliert. Und für mich ist Sprache eine sehr, sehr schöne Ausdrucksform, um auch Dinge zu beschreiben, die man sonst vielleicht eher spürt oder fühlt. Und ansonsten, ja, also ich habe angefangen unterwegs, es war relativ schnell klar, dass ich ein Buch schreiben werde über diese Geschichte und ich habe unterwegs dann schon auch angefangen, mir dazu Notizen zu machen, was dann später in dieses Buch soll.
Jetzt hast du eben gesagt, die Dolomiten sind für dich so ehrliche Berge. Das ist ja schon fast personifiziert, also dass du die Berge fast wie Menschen beschreibst. War das für dich auch irgendwann so, dass du so eine Beziehung zu denen hattest?
Ja, nicht nur zu den Bergen, eigentlich zu allem um sich rum. Vielleicht hat das was damit zu tun, wenn man alleine unterwegs ist, dass man einfach schnell personifiziert. Wetter hatte für mich auch eine Persönlichkeit oder Tiere, denen ich begegnet bin, obwohl ich jetzt nicht so, ich bin nicht so die klassische Tierliebhaberin, die dann irgendwie in Begeisterung ausbricht bei jedem Tier. Aber unterwegs habe ich einfach eine sehr enge und klare Verbindung bekommen zu Tieren, weil das oft die einzigen Lebewesen waren, die ich über eine längere Zeit gesehen habe und ja, da fängt man dann schon auch mal an, mit Schafen zu reden.
Was hast du denen so erzählt?
Mit Schafen habe ich eigentlich immer Hip-Hop-Englisch geredet, weil die so cool sind mit ihren Ohren. Und es war dann immer so, hey, yo, what's up?
Und die Schafe so, mm.
Und die Schafe so, Und das konnte man dann je nachdem halt interpretieren als Zustimmung oder Ablehnung oder so. Also es war auch sehr lustig zum Teil unterwegs.
So ungefähr 1900 Kilometer in den Bergen allein unterwegs. Hast du dich da trotzdem nicht manchmal einsam gefühlt?
Vielleicht mal so, einsam habe ich mich selten gefühlt, aber wenn, dann habe ich mich in besonders schönen Situationen einsam gefühlt. Also, weil dann wünscht man sich am ehesten etwas zu teilen, also eine besonders schöne Situation zu teilen. Es gibt so einen Spruch, den ich ganz gerne mag: Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und klar, sowas hat mir gefehlt, aber es waren wirklich erstaunlich wenig Momente, in denen mir Gesellschaft gefehlt hat, auch weil die Berge für mich eine ziemlich großartige Gesellschaft sind und die Beschäftigung mit den Themen für mich, ja, also ich war damit sehr gut beschäftigt. So. Ich war mir selber eine ganz gute Gesellschaft unterwegs.
Jetzt sagt man aber ja eigentlich auch so, aus Sicherheitsgründen soll man eigentlich nicht alleine auf so Bergtouren gehen, ne, oder?
Nee, das stimmt natürlich. Und es ist für mich selber ein ziemlicher Konflikt gerade, ehrlich gesagt, weil durch die Tour und durch alles, was darauf gefolgt ist, habe ich auf einmal eine Aufmerksamkeit, wo ich dann auf einmal auch so eine Art Vorbildfunktion oder weiß ich nicht, Vorbild, aber vielleicht
Inspiration.
Zumindest im besten Sinne eine Inspiration sein kann. Und natürlich ist dann weder das Draußenschlafen was, wo ich sage, ja, yeah, geht alle raus und schlaft draußen, weil gerade das ist eigentlich nicht gut für die Umwelt. Man muss sehr genau achten, wenn man das machen möchte, wie man das macht. Ich war da total bewusst zum Beispiel so unterwegs mit einer Leave No Trace Policy, nennt sich das, aber das kann man nennen, wie man will. Einfach wirklich darauf zu achten, keinerlei Spuren zu hinterlassen in der Natur und auch Verbote zu beachten und genau zu gucken, wenn ich biwakiere, wo biwakiere ich, was findet da gerade statt in der Umwelt. Und dafür eine Sensibilität zu entwickeln, ist einfach wahnsinnig wichtig. Das andere ist natürlich die Sicherheitsgründe, klar. Also da natürlich ist es wesentlich weniger gefährlich in dem Fall, dass einem was passiert, wenn man mit mehreren Leuten zusammen unterwegs sind oder zumindest Leute genau wissen, wo man ist. Ich habe für mich persönlich die Erfahrung gemacht, aber das trifft für mich zu und das heißt überhaupt nicht, dass das so ist, dass ich alleine in manchen Situationen sicherer bin, weil ich mich nicht ablenken lasse, weil ich komplett bei mir bin, weil ich mich auf jeden Tritt konzentriere, weil ich keinerlei Gruppenzwangsituationen habe oder irgendwie denke, ich müsste irgendjemandem was beweisen, was ich vielleicht sonst irgendwie tun würde. Das sind so Faktoren, die mich persönlich eher dazu bringen, sicherer unterwegs zu sein. Aber ich kenne auch Leute, die genau das Gegenteil sagen. Also ich glaube, das ist sehr individuell und es ist natürlich eine Entscheidung und man muss sich, wenn man allein unterwegs ist, total dessen bewusst sein. Ich glaube aber, dass ich das von Anfang an war, weil es nicht meine erste Tour alleine war.
Jetzt bist du ja schon ein bisschen wieder da, ne? Wenn du mal zurückguckst. Was hat sich für dich seitdem verändert? Also wie hast du dich auch verändert?
Es hat sich viel verändert, ohne dass ich jetzt irgendwie sagen würde, so ich bin auf einmal grün und vorher war ich blau. Es hat sich viel verändert insofern, dass ich merke jetzt mit der Zeit eigentlich erst, wie viel sich innerlich verändert hat bei mir. Also ich glaube, ich bin eine ganze Ecke ruhiger geworden, ohne dabei meine Aktivität zu verlieren. Aber ruhiger insofern, dass ich zum Beispiel nicht mehr... Ich glaube, ich hatte vorher zum Beispiel mehr Geltungsdrang. Ich bin prinzipiell eher so eine Poserin und davon habe ich relativ viel ablegen können, was ganz angenehm ist. Mir sind andere Sachen wichtiger geworden. Ich bin definitiv nicht mehr so gerne in der Stadt, wie ich vielleicht früher war. Ich bin sehr viel lieber draußen. Negativ kann man sagen, ich frage mich natürlich manchmal, ob das viele Alleinsein, auch dadurch, dass jetzt meine nächsten Projekte auch zum Großteil alleine stattfinden, weil ich einfach überzeugt gerne alleine unterwegs bin. Ja, ob das vielleicht auch nach sich zieht, dass man dann so ein bisschen seltsam wird oder dass man sich einfach auch abgewöhnt, beispielsweise gut darin zu sein, Kompromisse einzugehen, was ja auch was sehr Schönes sein kann, wenn man gemeinsam mit anderen Leuten unterwegs ist. Also inwiefern büße ich soziale Kompatibilität ein? Das ist schon ein bisschen die Frage. Und das, da gibt es einen Teil dieser Kompatibilität, die ich wirklich gerne einbüße. Ich gehe nicht mehr so viel in Bars und das fehlt mir nicht. Aber es gibt vielleicht auch einen Teil, wo man dann aufpassen muss, dass man sich nicht so total nach innen flüchtet und dann sich so abschottet, weil das will ich auch nicht.
Genau, und beim nächsten Trekking-Projekt probt Anna deshalb jetzt auch mal Zweisamkeit. Da wird sie nämlich mit einer Freundin in Schottland unterwegs sein. Und danach stehen bei ihr auch schon die Pyrenäen, die USA und Indien auf dem Plan. Anna Zirner wird also weiterhin viel unterwegs sein. Wir wünschen ihr dafür alles Gute, dass die anderen Reisen auch so gut klappen wie ihre 60 Tage in den Bergen.
Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.